Einen richtig berühmten deutschen Regisseur haben sich die Innsbrucker Festwochen für die diesjährige Opernproduktion geschnappt. Einen der berühmtesten, Jürgen Flimm. Er schnuppert gerade etwas Bergluft bei uns und hat freundlicherweise auch ein kurzes Engagement für die Nahaufnahme angenommen. Herzlich willkommen, Herr Flimm, bei uns im Studio. Wir reden heute schon einmal über das Theater und über die Oper. Worüber müssen wir jenseits der Arbeit unbedingt sprechen heute?
Eigentlich von meiner Reise, die ich gestern gemacht habe.
Nämlich?
Über Florenz und Bologna bis hierher, und das war ein großes Abenteuer.
Inwiefern verkehrstechnisch?
Verkehrstechnisch, ja.
Weil?
Das habe ich so gerne, weil ich am falschen Bahnhof ausgestiegen bin zum Beispiel. So ganz wunderbare Sachen. Und dann wieder zu einem anderen Bahnhof gefahren bin. Dort sagte man mir, nein, hier fährt der Zug nicht ab, Sie müssen zurück. Also da, wo ich herkam. Und dann bin ich da zurück und dann musste ich 4 Stunden warten. Und dann fuhr der Zug bis Bologna. Dann musste ich wieder umsteigen und irgendwann habe ich sogar bis Innsbruck geschafft. Das müssen wir aber jetzt nicht detaillierter besprechen.
Sie kennen sehr viele Bahnhöfe an dieser Strecke, ganz offensichtlich.
Ja, absolut. Ja, ja.
Die Festwochenoper in Innsbruck, ein interessanter Karriereweg und ein bewohntes Denkmal. Das sind ein paar Themen heute für Ihren anregenden Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Eine liebende Frau, die sich wegen eines Mannes ins Feuer stürzt. Das ist großes Drama. Perfekt für die diesjährige Festwochenoper Didone Abbandonata von Saverio Mercadante. Ein Opernhit in der Barockzeit. Die Version des Napolitaners ist 1823 in Turin uraufgeführt worden. Danach nicht mehr oft. Eine Wiederentdeckung. Eine der Raritäten, für die die Innsbrucker Festwochen so geschätzt sind. Zwischen 10. und 14. August dreimal im Tiroler Landestheater zu sehen und zu hören. Festwochenchef Alessandro De Marchi dirigiert, Jürgen Flimm inszeniert. Ein alter Opernhase, der an vielen großen Opernhäusern der Welt gearbeitet hat. Die Königin Dido von Karthago, die verknallt sich in den trojanischen Held Aeneas, eine Frau mit Macht und Auftreten. Blöderweise hat ja der Aeneas die Sendung Rom zu gründen, also Liebesaus und dramatisch, hochdramatischer Tod. Das ist ein bisschen dick das Ende. Passt das zu einer Königin, Herr Flimm?
Ja, aber Brünnhilde reitet auch ins Feuer mit Grane, ihrem Ross. Also das scheint üblich zu sein. Nur heute nicht mehr. Heute ist es langweilig. Dann schlafen die einfach ein oder so. Also da sind natürlich noch ein paar andere Sachen drin, weil die politische Mission von Aeneas, der Rom gründen soll, die ist natürlich auch eine göttliche Mission. Das war ja damals, lag da schon sehr nah beieinander. Das ist schrecklich, weil er liebt sie furchtbar und sie liebt ihn auch furchtbar. Aber das Fatum, das Schicksal, muss es anders wollen. Und dann kommt noch ein Nebenbuhler, der denkt, er ist der lachende Dritte. Das wird er aber nicht, weil sie sich lieber vorher umbringt, als dass sie ihrem Aeneas auf diese Weise untreu wird. Und dann steckt der böse Hiabas, heißt der Mann, ein Murenkönig, der steckt dann Karthago an. So, und das finde ich sehr reizvoll, dass wir das machen. Und es ist ein wirklich toller Stoff, weil er in den einzelnen Szenen sich psychologisch unheimlich schlau darstellt. Es gibt eine große Szene zwischen ihm und dem Hiabas, dem Nebenbuhler, und ihr, also Aeneas und Didone und der Hiabas, und die ist grandios geschrieben, die ist bester Strindberg. Und da sind mehrere solche Stoffe drin, und da freue ich mich eigentlich, dass man das mal machen kann. Mit Verzweiflung und Liebe, das ist das Schönste im Theater.
Wie wird's denn in Innsbruck brennen?
Das weiß ich noch nicht, aber es brennt sicherlich nicht.
Ich habe auch gelesen, Sie hätten sich eine kleine Elefantenherde gewünscht.
Ja, immer. Dieser Wunsch begleitet mich mein Leben lang. Der andere Wunsch, den ich immer hatte, waren Eskimos. Ich möchte Eskimos haben und diese kleinen lustigen Vögelchen mit diesen Frecken. Ja.
Die Pinguine?
Die Pinguine. Und dann habe ich es tatsächlich in Salzburg, als ich da King Arthur von Purcell inszeniert habe, habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich 90 Pinguine auf der Bühne hatte. Nämlich alles, was gehen und stehen konnte, von den Schauspielern, Sängern, Chor, mussten alle als Pinguine rumlaufen. Und das war einer der Highlights in meinem ganzen Leben. Nicht nur von Salzburg, sondern auch von meinem Leben. Und ich nehme mal an, dass ich, bevor ich den Regiestab aus der Hand lege, dass ich das noch schaffe mit diesen Elefanten. Ja, das muss man ja hinkriegen. Das Theater kann doch ganz viel.
Der ältere Bruder war Schlagzeuger und, so erzählt das einer der berühmtesten deutschen Regisseure Jürgen Flimm, Schlagzeuger, die sind bei den Frauen gut angekommen. Was tat der Jüngere? Er machte Kasperltheater. Herr Flimm, auch mit durchschlagendem Erfolg bei den Frauen?
Ja, mein Bruder war Schlagzeuger und die schwitzen immer. Und hauen durch die Gegend und das mögen die Menschen.
Das Körperliche.
Ja, und das andere ist der Trompeter, der hat auch immer gewartet. Groß, der kommt immer groß an, weil er auch so da steht. Und das irgendwie ist das sexy. Und mein Bruder war aber Architekt eigentlich und hat nebenbei sehr viel Jazz gemacht in Köln und Umgebung. Und ich habe ihn sehr beneidet dafür. Und die Mädchen haben wirklich natürlich auf Ideen geguckt. Und ich war so ein kleiner Bruder, der die Trommel geschleppt hat. Also da war nichts so viel zu holen. Das Kasperltheater war viel früher. Da war ich ganz jung und war in der Volksschule und habe dann dieses Kasperltheater zusammengeklappt, auf mein Fahrrad gebunden und bin dann zu den Kindergeburtstagen gefahren und habe da gespielt. Also ich hatte damals schon Intendant zu der Zeit. Das waren wir ganz lustig. Die Mädchen, ja, die kamen nachher, so wie zwangsläufig, irgendwann lernt man die schöne Frau kennen seines Lebens und dann ist es passiert. Das ist mir allerdings zweimal passiert.
Ja, vielleicht doch zum Glück.
Wenn sie aufwachsen, sind sie ein bisschen einsam, weil meine Eltern haben den ganzen Tag von morgens bis abends gearbeitet. Und wir Jungs waren so ein bisschen ohne Schutz, sagen wir mal so. Und dann war das Klettern auf den Dachboden und das Aufbauen von dem Kasperltheater. Ich hatte einen schönen blauen Vorhang auch, den man aufziehen konnte. Und die Kulissen habe ich selber gemalt, die hingen dann so da hinten drin. Also das war schön, das war eine gute Vorbereitung, das wusste ich aber damals nicht. Da hatte ich noch vor, Pastor zu werden. Weil ich fand das ganz schön, so auf der Kanzel zu stehen und so Texte zu sagen. Das fand ich ziemlich gut. Und dann, als ich mich näher beschäftigte mit dem Studium, habe ich gedacht, das schaffst du nie. Latein, ich hatte ein großes Latinum schon, aber da hätte ich noch Griechisch lernen müssen und Hebräisch lernen müssen. Das habe ich mir dann versagt, das schaffst du nie. Weil ich war in der Konzentrationsfähigkeit nicht besonders toll als junger Mensch. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Und wenn ich nur eine 5 hatte auf dem Zeugnis, das war ein Riesenerfolg schon.
Sie haben aber dann doch Ihr Theaterwissenschaftsstudium in Ihrer Heimatstadt Köln gut geschafft und haben dann als Regieassistent an den Münchner Kammerspielen begonnen. Im Jahr 1968, ein Revoltenjahr. Ja. Ich glaube, da ist es auch an den Kammerspielen gut zugegangen.
Ja, das war nicht 68, als es da losging, das war ein bisschen später. Das war die Nachfolge von Everding, war ein Problem. Dann gab es die Notstandsgesetze und da war schön demonstrieren gegen die Notstandsgesetze. Das haben wir alle gemacht.
Waren Sie auch so ein, von der Einstellung her, so ein Revolutionär oder Revolte heißt
das? Dazu war ich immer zu evangelisch. Als Protestant ist man kein Revolutionär. Also das erledigt man vorher schon auf anderen Ebenen. Aber es waren viele Peter Stein, der ritt auf den Schultern seiner Schauspielerkollegen und hatte ein großes Megafon vor der Nase. Aber das Wichtigere war, dass ich in München noch wahnsinnig viel gelernt habe von zwei großen Regisseuren. Das eine war der Hans Schweikart und dann gab es noch den alten, den Fritz, den Wüterich Kortner. Der war nicht wirklich angenehm, aber was der getrieben hat, weil der mal einen Text auseinandergefieselt hat, man muss sich das heute vorstellen, der hat einen ganzen Probentag hat der gebraucht für eine halbe Reklamseite. Er hat die Kommas inszeniert. So ein Typ war das. Und dann kam der junge Beimann angewackelt. Der schrie dann auch in der Gegend rum. August, wir kommen, schrie der. Lief die Treppen zum Werkraumtheater hoch und war wahnsinnig wichtig. Und ich war Assistent von ihm, was er später mal sehr lustig mitgeteilt hat, als ich mal für die Burg irgendwie im Gespräch war. Und er war dann auch Burgtheaterdirektor. Und dann wurde er gefragt, was halten Sie davon, wenn der Jürgen Flimm Ihr Nachfolger wird? Da hat der Klaus gesagt, ja, der Flimm ist ein guter Assistent. Da habe ich ihm einen Brief geschrieben und gesagt, Klaus, pass mal schön auf, sonst verlierst du noch deinen letzten Freund, den du hast. Aber die Burg war nie eine Frage für mich. Das hat mich nie interessiert.
Heute muss sich einer der berühmtesten deutschen Regisseure privat nicht mehr so viele Gedanken ums Geld machen. Das war bei Jürgen Flimm nicht immer so. Wie hat ihn das geprägt? Schönen Sonntag mit der Radio Tirol Nahaufnahme. Herr Flimm, Sie kannten als Kriegs- und Nachkriegskind vielleicht nicht unbedingt quälenden Hunger, aber, das haben Sie mehrfach erzählt, Kälte.
Ja, die Kälte ist bis heute ein Problem bei mir, weil die Winter, ich glaube, das war 47, 48, da war ich 6 und 7 Jahre alt, die waren beinhart kalt. Und ich hatte immer noch, bis heute habe ich dieses Trauma, ich muss aus dem Bett aufstehen, aus dem warmen Bett und komme, hua, in ein kaltes Zimmer, das ist ganz schrecklich. einzige wirkliche Problem, was ich mit meiner wunderbaren Frau habe, ist, dass die immer schwitzt und ich immer friere. Das ist ja ganz furchtbar.
Ihr Vater war praktischer Arzt, was in Zeiten, in denen die meisten nichts hatten, ja nicht Wohlstand bedeutet hat. Haben Sie sich arm gefühlt eigentlich?
Nein. Das Leben fand auf der Straße statt. Und die Straße ist ja eine tolle Schule, weil alle gleich sind. Wir hatten nur einen ganz tollen Vorteil, mein Bruder und ich. Meine Eltern hatten einen Freund und der hat mir einen Ball geschenkt. Ein Lederball, ein Fußball, Lederfußball. Und es gab bei uns im Wald, gab es einen Platz und da wurde Fußball gespielt. Und der Ball hatte ein Problem, weil der flog manchmal in die Vorgärten oder Schrebergärten. Und da musste man über einen Zaun steigen, um den Ball zu holen. Und wenn der Schrebergartenbesitzer um die Ecke kam, dann hieß es aber jetzt ab dafür, den Ball rübergeschmissen und über den Zaun gesprungen. Das hatte der Ball, brachte er so mit sich. Oder wir haben kleine Hütten gebaut, wir haben ein Loch ausgeschachtet und haben dann da was drüber gebaut, Äste und Laub. Und da haben wir dann geraucht. Schreckliche Lungentorpedos oder wir haben Blätter geraucht. Da waren wir wahnsinnig toll, wenn wir das gemacht haben.
Als Intendant und als Regisseur waren Sie nicht nur künstlerisch sehr beliebt, sondern auch, weil Sie Ihre Budgets immer eingehalten haben.
Es ist doch so, der Staat gibt einen Haufen Geld. Und wenn man schon so viel Geld geschenkt bekommt, kann man nicht noch mehr ausgeben, als der mir geschenkt hat. 40 Jahre lang habe ich keine Miesen, keinen Etat gehabt, der wackelig war. Ich kann ja von mir selber mein Geld aus dem Fenster rausschmeißen und Schulden machen. Das ist ja in Ordnung, wenn ich das
mache. Machen Sie aber auch nicht.
Nee, mach ich auch
Vernehmen
nicht.
Nach.
Habe ich auch nicht gemacht.
Was ist denn ein persönlicher Luxus, den Sie sich heute gönnen?
Ja, ich habe ein sehr schönes Haus auf dem Land in der Nähe von Hamburg. Das ist sehr groß, ein altes, ein Denkmal mit einem großen Reetdach. Und da hat neulich ein Nachbar von mir hat gesagt, willst du nicht die Romantiker haben? Da habe ich gesagt, ja, das ist ein Pferd, heißt mit Spitznamen Romy. Und das Pferd hat dann noch einen Kumpel mitgebracht. Und das ist die Krönung meines Lebens, weil ich wollte immer, immer, immer ein Pferd haben. Und jetzt sitze ich da drauf morgens und dann reite ich 10 Minuten auf dem Platz rum oder mal über das Grundstück, das ist relativ groß, was wir da haben, mit 300 Apfelbäumen und so. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und das macht mich total glücklich, muss ich sagen. Wenn ich dann mal sitze und lese irgendwas und gucke aus dem Fenster und über der Straße ist eine Koppel, haben wir so eine Koppel. Und dann gucke ich rüber und da stehen da die Pferde und fressen und so. Da habe ich gesagt, eigentlich ist es das. Das finde ich wahnsinnig schön, dass mir das mit fast 77 Jahren noch gelungen ist.
Unser Luxus heute ist das Gespräch mit Jürgen Flimm in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wir werden mit dem heuer bei den Innsbrucker Festwochen der alten Musik aktiven Regisseur noch ein altes Haus, ein Denkmal besuchen und dort ein paar Viecherl streicheln. Und dann werden wir auch über den Umgangston in einem Team sprechen. Der ist ja in Tirol momentan ein nicht so ganz erbauliches Kulturthema. Gleich nach dem Radio Tirol Verkehrsservice. Jürgen Flimm ist heute mein Gast, einer der bekanntesten deutschen Regisseure. Er hat an vielen bekannten Bühnen und Opernhäusern gearbeitet, am Thalia Theater Hamburg und an der Staatsoper unter den Linden Berlin, war er zum Beispiel auch Intendant. Und Jürgen Flimm war nicht nur Regisseur bei den Salzburger Festspielen, sondern von 2006 bis 2010 auch künstlerischer Leiter. Sehr erfolgreich, mit hoher Auslastung und hoher Budgetdisziplin. Was das Kuratorium und die hohe Politik eigentlich sehr erfreut hat, Herr Flimm. Trotzdem sind Sie früher gegangen, weil Sie haben zum Beispiel in einem Interview gesagt, das war nicht so mein Cup of Tea, also es war nicht so mein Ding. Jetzt denke ich mal, einen höheren Promi-Faktor als in Salzburg bei den Festspielen kann man ja fast gar nicht mehr einholen.
Ja, aber der Promi-Faktor hilft Ihnen ja nicht, wenn Sie arbeiten müssen. Da kommt, steht ja nicht immer 30 Leute vom Fenster rufen, ha Jürgen, du toller Promi. Das ist ja nicht der Fall, sondern das ist ja mühsamste Arbeit. Und als ich wegging, hatte ich in den 4 Jahren 14 Millionen Euro plus gemacht. Die lagen da rum in diesem geldverschlingenden Salzburg. War nicht meine Art zu arbeiten. Meine Art zu arbeiten ist eigentlich, dass ich ein paar Leute um mich herum versammle, und wir sehr freundschaftlich miteinander umgehen und auch rumspinnen. Im Kuratorium, die haben mich immer angeguckt, als hätte ich einen Frosch gegessen. Da kannst du Karajana essen und du kriegst einen Knüppel zwischen die Beine. Wenn Sie mal das Buch von Wimberger lesen, was mit Karajan, was die den Karajan behandelt haben. Heute sagt die Karajan-Zeit, ja von wegen. Jeder, der da hinkam, hat Prügel bekommen. Gérard Mortier, eine tolle Zeit von Mortier. Das muss man nachlesen. Ich war ja noch dabei, da war ich ja schon da. Also ich war ja noch bei Karajan, habe ich ja angefangen da zu inszenieren. Immer wird das, was du da machst, nicht anerkannt. Das ist der Trick. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr.
Und es kam dann ja auch eine neue große Chance, die Intendanz der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. In Innsbruck wird Jürgen Flimm bei seiner Opernarbeit für die Innsbrucker Festwochen bestimmt auch intrigenfrei bleiben. Mit frischen 76. Was ihn jung hält? Heute in der Radio Tirol Nahaufnahme. Eine Regiekarriere, die so scheint von Anfang an wie am Schnürchen lief. Dafür ist man in der Lebensbilanz bestimmt ziemlich dankbar, Jürgen Flimm. Sie als religiöser Mensch, bedanken Sie sich da auch bei einer höheren Kraft, die Ihnen das ermöglicht hat, dass Sie das auf die Reihe bekommen haben?
Naja, es war nicht alles so leicht, wie sich das anhört. Es war auch schon schwer und waren viele, viele Niederlagen. Also da ist man schon sehr viel in mancher Pfütze gelegen. Und wenn es die Macht gibt, war sie sehr nett zu mir. Das muss ich allerdings sagen, wie wir das auch immer nennen wollen. Ich habe immer sehr viel Trost gefunden in der Kirche, in den Liedern. Mit meiner Frau, wir singen dann immer ganz besonders laut in der Kirche bei unserem Dorf. Letztlich sieht der liebe Gott einem ja nicht neben, sitzt er nicht neben einem. Letztlich muss man es selber machen. Man muss den Kompass einstellen und muss sehen, dass man weiterkommt und möglichst wenig Verletzungen austeilen, was schwer ist. Mhm. Was wirklich schwer ist, dass man sich behauptet, ohne dass man anderen Leuten eine Ellenbogen ins Gesicht rammt. Ne? Das ist so eine Aufgabe eigentlich. Naja.
Es hat auch persönliche Tiefschläge gegeben. Sie haben eine Frau geheiratet in erster Ehe, die hatte schon 5 Kinder. Dann hatten Sie ein gemeinsames Kind und dieses Kind ist sehr früh gestorben.
Ja, das ist gar nicht zu beschreiben, wie schrecklich das ist. Zumal bei diesem Kind es so war, dass die Ärzte das vermurkst haben. Meine Frau ist fast gestorben. Die haben sie kurz danach zurückgeholt. Das Kind hat ein paar Tage gelebt, dann ist das auch gestorben. Und das ist so, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil sie Zukunft verlieren. Und ich habe immer noch das Gefühl, manchmal, dass ich nachzähle, also wie alt wäre er jetzt. Wirklich nicht schön, war nicht sehr schön.
Sie haben auch vor einigen Jahren einen gesundheitlichen Tiefschlag erlitten. Sie haben einen Schlaganfall gehabt, so aus der Mitte noch der Kreativität, der Pläne, der Freude am Beruf, muss man dann auf einmal irgendwie sein Zeit- und sein Stressmanagement ein bisschen anders gestalten? Stelle ich mir nicht sehr einfach vor.
Es ist einfacher, als man denkt.
Ja?
Sie müssen einfach aufhören zu rauchen zum Beispiel, müssen sehen, dass Sie Bewegung kriegen. Also fahren Sie lieber Fahrrad, als dass Sie zu Fuß gehen oder mit der U-Bahn. Und Sie müssen sehen, dass Sie etwas maßvoller essen. Und mit dem Trinken sollte man auch vorsichtig sein. Ich habe nie gedacht, dass ich das Rauchen aufgeben könnte. Aber nach 6 Wochen, als ich wieder zurückkehrte, die Tür zur Welt sich wieder aufmachte, habe ich gedacht, was haben denn die Leute mit einem weißes Ding da im Mund? Das war mir völlig fremd geworden. Wahnsinnig abgenommen in der Zeit.
Regie führen und Memoiren schreiben. Das steht aktuell für den bald 77-jährigen deutschen Starregisseur Jürgen Flimm an. Und in der Radio Tirol Nahaufnahme über Regie und Fußball nachdenken. Scherereien, Beschimpfungen, wenn Proben nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Der Umgangston in der Kultur ist nicht immer so vornehm wie die Sache, um die es geht. In Tirol ist das aktuell eins der nicht besonders erbaulichen Kulturthemen. Darüber liest man vom deutschen Starregisseur Jürgen Flimm nichts. Er gilt als freundlich, mit Blick auf eine harmonische Teamarbeit. War das schon immer so?
Nein, es war nicht immer so. Ich war früher auch ein ziemlicher Wüterich. Also wenn man anfängt, dann versucht man mit großem Krampf die Fäden zusammenzuhalten. Und das ist dann schwer. Und es wird immer unterschätzt bei einer Inszenierung, darüber rede ich im Moment, es wird immer unterschätzt, wie schwer das ist, so einen Laden zusammenzuhalten und ihn gleichzeitig nach vorne zu schieben, dass er an dem so und so fehlten, um 20 Uhr das Licht der Welt erblinkt. Das ist wirklich schwer. Und wenn Leute dann daraus hüpfen, dann wird man manchmal auch, verliert man die Nerven, weil es ist wirklich schwer. Als ich da lange am Thalia Theater war, kannten wir uns alle so wahnsinnig gut, dass man nicht mehr irgendwie so, habe ich mir einen Hunger da? Das war gar nicht mehr nötig, weil die wussten das. Und wenn ich dann mal aus irgendwelchen Gründen einen Wutanfall kriege, dann hatten die Schauspieler sich verabredet, dass sie dann ins Konversationszimmer gehen und rauchen. Dann sind die rausgegangen, dann habe ich mich ganz schnell beruhigt, weil gar keiner mehr da war. Das war ja eine sehr gute Erziehungsmaßnahme. Also ich habe mir das total abgewöhnt. Das hat auch keinen Sinn. So wahnsinnig anstrengend.
Die Fußball-WM steht vor der Tür. Werden Sie vorm Fernseher sitzen?
Das ist doch klar.
Sie sind ja nicht nur ein Fußballfan, sondern Sie sind auch ein guter Freund von der Trainerlegende Otto Rehhagel. Ja. Und mit dem haben Sie sich auch ausgetauscht über Ähnlichkeiten des Trainerberufes und des Regisseurberufes.
Der Trainer muss eine gute Gruppe bilden, das muss der Regisseur auch. Der Regisseur fängt an zu probieren, hat einen zusammengewürfelten Haufen von Leuten, der Trainer auch, verschiedenster Ausbildung und verschiedenster Intelligenz. Und dann müssen sie diese Gruppe schmieden und dann haben sie immer eine Hierarchie in der Gruppe, im Theater wie auf dem Platz. Da ist immer Günter Netzer der absolute Boss gewesen, Mönchengladbach zum Beispiel, und bei mir Hans-Christian Rudolph, dieser Schauspieler. Und dann ist das Verhalten der Gruppe untereinander ist ganz ähnlich. Das Verhältnis des Trainers zur Geschäftsführer des Vereins ist ganz ähnlich wie das Verhältnis des Regisseurs zum Intendanten oder zum Kulturausschuss. Ich kann nur den Hamlet nicht auswechseln. Das ist blöde. Während der Vorstellung, ich habe keinen zweiten Hamlet auf der Bank sitzen. Das kann ich nicht. Bei dem Otto ist der Gegner dann Schalke 04 und bei uns heißt er Schiller. Das ist noch ein anderes Gewicht, der Gegner. Aber sonst kann man viel vergleichen.
Privates gibt es auch immer in der Radio Tirol Nahaufnahme. Bei Jürgen Flimm dauert sein zweites Eheglück schon eine Zeit lang. Seine Frau ist Film- und Fernsehproduzentin. Die beiden leben unter anderem in einem Ratshof in einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
Das ist so ein Ensemble, die Kirche und dieser Ratshof im 14. Jahrhundert.
Sie haben das über die Jahre fachgerecht restauriert oder auch restaurieren lassen. Sind Sie selber auch so ein Typ, der dann gerne mal auch im Handwerker-Overall mit Pinsel oder Spachtel steht und auch selber Hand anlegt?
Nein, das ist mir zu langweilig. Mein Boot, was ich da bei uns am Teich liegen habe, das muss ich jetzt unbedingt anstreichen und neu machen. Das ist wirklich viel Arbeit. Und ich muss es dann irgendwie, muss ich mich belohnen, während ich das mache. Das mache ich meistens mit so einem kleinen Radio mit schöner Musik.
Und das ist ein Ruderboot, mit dem Sie dann über den Teich rudern?
Ja, der Teich, wie Sie hören, ist groß.
Ja, eben. Ja.
Und das Ruderboot, das ist schon ein kleiner See. Dem Ruderboot kann man einen Außenborder dranhängen hinten und dann kann man über die Elbe knattern. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön.
Sie sind unterhaltspflichtig für Tiere, also wir haben schon gehört, für zwei Pferde, für Katzen, Hennen und Bienen.
Die Bienen sind erst gekommen, so vor 4-5 Jahren, 200.000 Bienen. Und die Hühner, die sollten ganz schnell kommen, das war auch, das sind ja wunderbare Tiere. Man kann den Hühnern ja stundenlang zugucken, weil die sind so schlau. Und dieser Hahn ist ein super Typ. Das ist ein richtig toller, etwas autoritärer Chef. Mag ich aber auch sehr gerne. Eine Katze ist uns mal zugelaufen, die haben wir domestiziert sozusagen. Und dann starb der irgendwann, war ein ganz alter Kater. Haben wir jetzt ein Jahr furchtbar getrauert, weil er so süß war. Und haben ihn begraben unter einem großen Feldstein. Und dann ist meine Frau losgefahren und hat eine neue Katze. Hat zwei kleine Hände voll Katzen mitgebracht, Geschwister. Die leben auch völlig autonom ohne uns. Dann kriegen sie ein bisschen Essen von der Nachbarin hingestellt, aber sonst fressen sie halt Mäuse. Und manchmal kommen sie halt und stehen da morgens vorm Bett und haben eine Maus im Maul.
Wenn sie tot wäre, dann wäre es ja noch okay, aber manchmal leben ja, glaube ich, die Tiere noch.
Manchmal haben sie auch keine Lust mehr. Und lassen sie einfach fallen, es interessiert sie nicht mehr. Und du kommst irgendwann, wo holst du dir deine Schuhe und da sitzt deine Maus in den Schuhen drin. Und dann nehmen wir sie, schmeißen sie raus und sagen, dann wünsche ich dir noch für den Rest deines Lebens viel Glück.
Sie sind, habe ich gelesen, immer noch nervös vor einer Premiere, weil einfach diese Spannung zur Arbeit dazugehört. Und Sie schauen sich eine Premiere nicht von vorn bis hinten an.
Überhaupt nicht. Das ist so. Ich bin die ganze Zeit der Partner von den Schauspielern, Sängern, was weiß ich. Ich bin sozusagen der erste Zuschauer. Die gehen ja mit mir einen Dialog ein. Und ich sage mal, ist gut, ist nicht, das hast du ja schön gemacht, dann freuen die sich und sagen, nee, komm, da war gestern doch wirklich viel besser, das ist ja kappes, was du da machst. So, also das ist die Kommunikationsebene. Und wenn das vorbei ist, da sitzen da nämlich sie, andere Leute an meinem Platz. Und das sind die neuen Partner. Und da habe ich nichts mehr verloren. Gibt einen Regisseur, die gehen rein, lachen sich über eigene Scherze kaputt. Manchmal sind sie die Einzigen, die lachen über die Scherze. Und das ist vorbei. Man, ist mal, der Job ist beendet. Das ist schmerzlich, es loszulassen. Aber es ist so. Man muss dann auch zurücktreten. Das muss man machen. Denn die armen Menschen verkaufen den ganzen Laden.
Haben Sie schon einen Platz, wo Sie dann in Innsbruck Ihr Bierchen trinken können? Wissen Sie schon, wo Sie hingehen können?
Deshalb bin ich ja jetzt 2 Tage hier, um das rauszubringen.
Gehört auch zu seiner Recherche. Wo halte ich mich von der Premiere fern? Die ist am 10. August im Tiroler Landestheater. Die Donne Abandonata von Saverio Mercadante hat bei den Innsbrucker Festwochen Premiere. Es dirigiert Alessandro De Marchi, Regie Jürgen Flimm. Schön, dass Sie heute Publikum waren in der Radio Tirol Nahaufnahme. Feinen Sonntag noch. Machen Sie was Schönes draus.